Sollen wir mal loslegen? Halb zwölf, halb eins. Ja, um eins muss ich los. Spätestens. Okay.
Ja, das schaffen wir.
Schaffen wir.
Music Me. Der Pop-Podcast.
Mit Mona.
Und Pia.
Und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Und we hear you, we see you, we feel you, we alles you. Wir haben natürlich wieder Kommentare dabei. Wir waren irgendwie so im Labern die letzten zwei Male, dass wir das irgendwie unterschlagen haben. Das wollten wir natürlich nicht. Heute also auch wieder Kommentare. Du hast sie vorbereitet, Pia, gell?
Genau, ich habe welche bei Spotify rausgesucht. Und zwar hat da Josefa, ich weiß nicht genau wie, geschrieben, hi, super Folge, insbesondere als riesiger Billie Eilish-Fan, weil wir letzte Woche über Billie gesprochen haben. Bin so traurig, dass ich keine Tickets bekommen habe. Das war wirklich ein riesen Hassel, Tickets zu bekommen. Berlin war also so special mit Fix You. Vielen Dank für euren Podcast. Immer ein großes Highlight der Woche.
Oh, das finde ich sehr schön.
Ja, genau. Und dann hat noch Bennett wieder geschrieben, konnte ihre Tour leider auch nur über Instagram verfolgen, weil er auch keine Tickets bekommen hat. Das haben wir echt oft gehört, dass so viele da keine Tickets bekommen haben.
Wie gesagt, wir hatten ja da auch irgendwie nur Glück, aber irgendwie muss man sich das wieder, also ich habe auch mit einer Followerin darüber geschrieben und es war so, früher war das einfach kein, also manchmal ja, aber manchmal eben auch nein und dann war das eben so kein Ding und ich finde, irgendwie müssen wir irgendwie wieder hinkommen. Ich weiß auch nicht, warum jetzt auf einmal alle Konzerte aber bei Speaking of Instagram, schön, dass ihr da auch schreibt, Mona Ratorin bzw. Pia Ruether. Und da hat uns Inga geschrieben, die ist ganz süß, geschrieben, ich liebe, liebe, liebe euren Podcast, besonders die Folge mit dem Unpopular Opinions, fand sie sehr unterhaltsam. Und ihre Tochter ist 10 und ein riesiger K-Pop-Fan und die gehen zusammen auch aufs Lollapalooza und da war ja auch so ein enormer K-Pop-Fan letztes Jahr schon und dieses Jahr auch wieder. Genau. Und dann hat sie gefragt, ob man mal eine K-Pop-Folge machen könnte. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil das ist ja irgendwie wirklich so ein Phänomen auch gewesen, oder nicht gewesen, sondern auf einmal ist es ja aufgeploppt und war so ein Phänomen und jetzt ist es natürlich total etabliert. Aber das finde ich eigentlich auch mal spannend, so
total,
wo das herkommt. Da gibt es ja auch sehr viele spannende Sachen mit den ganzen Gruppen und mit den ganzen, also hier muss man ins Militär noch und deswegen müssen die sich trennen und so. Und da gibt es ja irgendwie ganz viele spannende Aspekte.
Da würden wir, glaube ich, auch noch echt viel lernen, weil ich muss sagen, damit kenne ich mit der Musikrichtung kenne ich mich zum Beispiel gar nicht so aus.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sehe dann immer nur, wenn irgendwo super viele Leute stehen,
dann ist es K-Pop.
Dann weiß ich so, okay, da ist wahrscheinlich irgendwie da wieder von K-Pop da.
Ja.
Ansonsten wird das heute eine kleine Laber-Gossip-Folge, was wir ja auch mal sehr lieben. Also vieles ist schon gestützt, das versuchen wir ja immer zu machen. Mit Aussagen vor Gericht, jetzt wie so ein Pedidi-Prozess oder wie auch immer. Aber natürlich muss man da auch immer noch gucken, es ist ja niemand verurteilt. Aber auch mit diesem ganzen Chaos zwischen Blake Lively und Taylor Swift, das war ja auch die Wochen über. Und ich glaube, ich habe selber gemerkt, wie ich nicht durchsteige und habe gedacht, da müssen wir uns mal einarbeiten. Aber das ist natürlich auch, ich sag mal, sehr, wirklich nur Aussagen. Ne?
Genau,
das sind nicht gestützte Aussagen. Und auch wieder Justin Bieber. Also die riesen TMZ-Recherche. Ja. Die machen ja öfter mal so, so ich würde mal sagen, Cover-Stories. Also so eine riesen Recherche-Ding und so eine Mini-Doku von denen.
Die nennen das dann immer TMZ Investigates. Also genau.
Ja, aber man kann nicht von investigativem Journalismus sprechen.
Nein, das ist halt TMZ.
Genau, genau. Wir wissen das alles zu nehmen, aber trotzdem, und es sind Aussagen von Insidern, in Anführungszeichen, und Quellen, anonymen, also kann man dann glauben oder nicht, das muss man einfach mit Vorsicht genießen, aber trotzdem, manche Sachen sind ja trotzdem passiert, die irgendwie dieses Narrativ passen.
Ja, und man kann dazu sagen, diese Menschen, die diese Doku gemacht haben, die haben sich damit schon sehr, sehr viel beschäftigt. Also es ist schon so, dass die da sich sehr viel mit beschäftigen und es ging ja auch überall einfach rum, die Doku.
Genau.
Aber es ist jetzt nicht wie eine BBC oder
das ist nicht.
Es ist einfach TMZ.
Genau. Und da, mit diesem Hintergrund haben wir gedacht, gehen wir da heute aber trotzdem mal in diese Folge rein.
Genau, weil diese Doku, die da jetzt rausgekommen ist, heißt What Happened to Justin Bieber? Und da geht es so ein bisschen um seine Entwicklung und ich meine, diese Frage, was ist mit Justin Bieber los, die stellen wir uns ja einfach alle zurzeit immer wieder und jeden Tag eigentlich. Und ich habe mal so die größten Erkenntnisse, sage ich mal, aus dieser Doku so ein bisschen zusammengefasst. Also erstmal geht es um seine finanziellen Schwierigkeiten und den Verkauf seines Musikkatalogs.
Ja.
Das haben wir, da hat man sich ja damals schon
sehr überraschend
gewundert.
Damals,
genau, dass er seine kompletten Rechte verkauft hat. Das ging erstmal den Einnahmeverlust durch die Tour. Er sollte ja auf Tour gehen, also ich glaube ursprünglich war das sogar noch nicht mal die Justice World Tour, sondern ursprünglich war das die Changes World Tour.
Genau.
Und das hat sich dann ja verschoben wegen Corona, dann hat er ein neues Album rausgebracht und dann war es die Justice World Tour 2022. Da hat er auch ein paar Stops gespielt in Amerika und dann hat er die komplette Tour ja abgesagt, insbesondere wohl aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme, weil er ja dieses Ramsey-Hunt-Syndrom hat und hat es ja abgebrochen und es war ursprünglich sollte er irgendwie 70 Shows spielen und von denen haben nur 49 stattgefunden.
Aber immerhin.
Ich wusste gar nicht, wollte ich auch sagen, ich wusste gar nicht, dass so viele waren.
Ich dachte eher so 9 anstatt 49.
Ich dachte auch eher so 9. Ja. Genau, und durch diesen Abbruch sind ihm dann sozusagen geschätzte 90 Millionen Dollar verloren gegangen. Die sollten dabei rauskommen aus diesem Tour.
Und wahrscheinlich ja noch plus ein paar Strafen oder sowas, die man ja dann wahrscheinlich auch zu zahlen
hat. Genau, und du musst natürlich, weil auch die Tänzer, alle, die an dieser Tour arbeiten, was ja viele Menschen sind,
so
rechnen natürlich mit einem gewissen Einkommen und die werden ja bezahlt und da muss man ja dann
also mindestens so eine Ausfallprämie bestimmt an Locations, an Techniker, Technikerinnen, Bühnenbauende, Tänzer, Tänzerinnen, sowas muss wahrscheinlich schon gezahlt werden. Ne?
Und genau, und dieser vorzeitige Tourabbruch führte eben auch dazu, dass er diesem Konzertveranstalter AEG 24 Millionen US-Dollar zurückzahlen musste. Ja. Also da kam dann auch es ist schon eine ordentliche Summe.
Ja, doch.
Ja, und diese Schulden zu begleichen, hat er damals ein Darlehen von seinem Ex-Manager, damaligen Manager Scooter Braun angenommen. Der hat ihm das nämlich erstmal irgendwie ausgezahlt, weil er die gar nicht auf einmal zurückzahlen konnte, was man jetzt sich vielleicht auch gar nicht gedacht hätte. Ich hätte immer gedacht, 24 Millionen für Justin Bieber.
Ist für uns 24 Euro.
Genau. Ist anscheinend nicht so. Ja. Und er schuldet ihm angeblich, wie gesagt, alles TMZ und angeblich nicht von Scooter Braun oder irgendjemanden bestätigt 8,8 Millionen noch.
Also
die
Bieber
sind noch
schuldet
offen.
Dem
Bieber
Scooter Braun.
Schuldet Scooter Braun, genau. Und dann, um seine finanzielle Situation halt ein bisschen zu stabilisieren, da macht es jetzt dann auch Sinn irgendwie, hat er dann seinen kompletten Musikkatalog im Dezember 2022 verkauft.
Ja.
Für, also 300 Songs umfasst dieser Katalog für ungefähr 200 Millionen US-Dollar. Ja. Ordentliche Summe.
Krass.
Und in seinem Alter, der war da ja auch noch wirklich nicht alt.
Ja.
Ich weiß nicht, 26, 27, dass er
hat
dann...
Hat uns alle überrascht.
Ja.
Das ging ja einmal richtig durch die Musikbranche und Industrie und jeder hat sich gefragt, warum wir das machen. Sonst sehr alte Künstler, die zum Beispiel, also wirklich als Erbe für deren Nachkommen und so weiter, ne? Weil dann verkaufen die Rechte. Sonst wäre es ja so, dass die Erben quasi weiterhin Tantiemen oder sowas bekommen würden, aber dann müsste man sich ja drum kümmern oder gucken oder wie auch immer. Und voll viele Künstler oder Künstlerinnen, älter werdende Künstler, Künstlerinnen sagen dann halt, nee, dann haben die das auf einmal, dann teilen wir uns das Erbe auf, in dem Fall 200 Millionen.
Ja.
Und dann, aber das ist ja bei Justin Bieber noch überhaupt null der Fall.
Nein, vor allem und überleg mal, Justice, das Album kam ja auch dann gerade erst raus. Also er hat ja alles verkauft. Ja. Also auch die Songs, die auf Justice drauf sind, alle. Das ist schon sehr ungewöhnlich, dass man ein Album rausbringt und danach kurze Zeit später alles verkauft, alle Rechte.
Ja, und da haben ja alle noch gedacht, wenn er jetzt komplett aufhört, weil er wirklich damit gar nichts zu tun hat und schlimme Erinnerungen mit diesem ganzen Petit und was weiß ich, obwohl er sich ja da jetzt auch der offizielle Sprecher, haben wir da schon drüber gesprochen? Nee. Offizieller Sprecher von Justin Bieber, und das ist ja nun mal offiziell, gemeldet hat und gesagt hat, Justin Bieber war nie ein Opfer von P. Diddy.
Ja, fand ich auch sehr überraschend.
Fand ich auch sehr überraschend, jetzt auf einmal,
so
mitten im Prozess, nicht am Anfang, nicht wenn P. Diddy selber aussagt, sondern jetzt auf einmal, so mittendrin. Justin Bieber war nie ein Opfer von P. Diddy, auch wenn P. Diddy Menschen schlimme Dinge angetan hat. Das haben sie auch schon so gesagt.
Ja,
also nicht vermeintlich, sondern hat er.
Ja.
Und man soll quasi, die Attention soll jetzt eben nicht weggehen von den Opfern. Das fand ich ja auch ganz nett, aber er hat ihn nie, war nie übergriffig ihm gegenüber.
Ja.
Ja, krass.
Fand ich auch wirklich krass. Ich frage mich einmal, wer ist dieser offizielle Sprecher, weil Justin hat ja eigentlich sein ganzes Team.
Ja, gefeuert. Aber es war wie so eine Art Pressesprecher anscheinend. Aber das, finde ich auch. Und wenn man dann gedacht hat, das wäre der Hintergrund, weil das irgendwie mit schlimmen Erinnerungen verbunden ist oder so, dann hätte man es verstehen können. Aber nicht unter diesen Umständen, oder? Also, dass es so einfach so war.
Einfach, total komisch. Und vor allen Dingen hat damals Scooter Braun, sein Manager, ihm auch geraten, mit diesem Verkauf eben noch zu warten, wenn er das schon machen möchte, um irgendwie steuerliche...
Okay.
Es hat irgendwie steuerliche Gründe, hätte er noch gewartet, wäre für die Steuer besser gewesen, weil es dann im Januar gewesen wäre und nicht noch im Dezember im Jahr davor.
Dass er da noch wartet.
Aber Justin brauchte wohl dringend dieses Geld. Und das ist ja auch wieder irgendwie ein Indiz dafür, dass er wirklich dringend, wer weiß, was er noch alles zahlen musste.
Ja.
Ganz, ganz dringend. Und wie kommt man schnell an Geld? Indem man ganz schnell Sachen verkauft.
An
sehr, sehr viel Geld, sehr schnell.
Ja,
und es muss wirklich dringend gewesen sein, weil wenn er Dezember 2022, er wollte nicht bis Januar warten. Es sind dann ja ein paar Wochen, die da einfach nur dazwischen sind.
Da weiß man ja auch nicht, wem schuldet er was für Geld und wo rutscht man da rein in so eine Sachen.
Ja.
Und,
das wissen wir ja auch alles
nicht.
Nee,
genau. Und wie dringend. Also das spricht, also auch wenn man jetzt eben keine verlässlichen Quellen hat, spricht sowas natürlich schon dafür, aus welchem anderen Grund sollte er das schon sonst machen.
Ja, und er ist anscheinend ja auch mit seinem Geld irgendwie nicht ganz so gut umgegangen, weil er hat ja ordentlich Geld ja, verdient. Und in dieser Dokumentation geht es wohl auch viel darum, um diesen wirklich sehr extravaganten Lebensstil, den er hat und diese Ausgaben, also für Tourbusse, Privatjets, Luxusimmobilien. Und,
einfach Stuff auch. Also und der Zeugs, hat einen Koch, der hat einen Trainer, der hat, alles, hat einen Personal Assistant, der hat, also das muss er
auch
alles.
So eine neue Marke aufzubauen. Also da muss man ja auch Geld reinstecken. Wer weiß, wie er bei Drew House mit dem Geld umgegangen ist. Also man weiß es ja einfach. Es gibt ja auch einfach Menschen, die können nicht gut mit Geld umgehen. Das sieht man oft auch irgendwie immer bei Footballspielern in Amerika, die dann Millionen gezahlt bekommen und wirklich, wo man denkt, die Enkelkinder sind noch davon sicher oder haben noch genug Geld davon und die kriegen das alles unter die Leute. Ich glaube, das geht schon. Also dann sehr wie bei uns, wir kriegen ja unser Geld auch dann schnell weg und dann bei denen sind es dann einfach größere
andere
Ausgaben.
Dimensionen, genau. Voll.
Ja, aber ist, was ich auch spannend fand, was wir ja auch schon oft irgendwie gesagt haben, es ging wohl auch viel um diesen Einfluss von dieser Kirche, wo Justin Teil ist. Dieses Church Home heißt die Kirche und dem Pastor Judah Smith, darum geht es ja auch irgendwie ständig immer wieder. Erstmal vielleicht ganz kurz, was Church Home überhaupt ist. Es ist eine evangelische Kirche mit Standort in Seattle und Los Angeles. Und die haben halt, das machen in Amerika viele Kirchen, das habe ich auch schon live miterlebt. Das ist wirklich Wahnsinn. Dieses modernes, hippe Gottesdienste, das kann man sich ganz schwer in Deutschland vorstellen, aber es ist wirklich, du hast das Gefühl, du bist in einem Konzert.
Cool.
Weil diese Kirchen sind riesig. Ja. Und da volle Band auf der Bühne, die haben ihre eigenen Musikkatalog auch und singen und es ist wirklich krass.
Das ist
ja
erstmal cool.
Mit Lichteffekten allen drum und dran, ja. Und auch Promi-Community ist da oft immer mit dabei. Ja, es ist cool, aber auch der Kirche, der ich das erlebt habe, dieser Pastor, oft jetzt hier Judah Smith, der ein enger Vertrauter von Justin Bieber ist und wahrscheinlich auch Berater und so, die haben manchmal dann auch so dieses, dass die Privatjet rumfliegen und dieses ganze Luxusding, was ein bisschen komisch
das
ist als Pastor.
Auch dieses, dass die dann auf einmal immer auf diese Promi-Community bestehen. Also eine Kirche ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Und das ist ja sehr inklusiv und alle sind willkommen und alle sind gleich und Gott liebt alle oder an wie auch immer die dann da glauben. Aber das finde ich halt immer so komisch. Und ein Pastor, der irgendwie, das habe ich irgendwie in Tweet gelesen, auch in Bezug damit, dass mit Judah Smith und so, der ja auch spiritueller Berater dann von jemandem ist. Das
was
macht
ist ein,
kein normaler, also weil das ist ja voll einflussnehmend auf Leute und so und eigentlich so. Und eigentlich ist er ja von Gott gesagt. Also dann, das ist
total.
Ja ganz komisch. Und dann hat er dann auch noch einer getweetet, wenn eben ein Pastor mit Gucci-Sandalen rumläuft, dann läuft was falsch. Und ich so,
genau so ist es auch in dieser Kirche, in der ich war. Der Pastor hat dann auch ein Buch geschrieben, das wurde ein New York Times Bestseller und was weiß ich. Und dann haben die natürlich, hatten die immer so Special Nights für die Jugend. Dann gab es Merch, was man kaufen konnte und irgendwie dann auch gekauft hat. Also die haben dann schon sehr, sehr viele Einnahmen.
Ja, krass,
und die sind dann wirklich wie Promi, dieser Pastor ist dann so das, der Promi, den man anbetet, so ein bisschen.
Ja.
Ein bisschen komisch.
Finde ich auch. Und dass sie da halt immer auch so viel Geld wollen. Also
diese
Churchum soll ja auch anscheinend 10% des Einkommens der Mitglieder und Mitglieder. Also
und das ist ja schon fast sektenartig.
Ist ja krank. Naja, jetzt überleg dir mal, wenn der $200 Millionen also das ist ja dann, und dann kriegen die davon 10%.
Das viel?
Ja. Also das ist ja Wahnsinn.
Sehr, sehr viel. Es ist in Amerika so, es hat mein Gastpapa mir auch mal erzählt, dass man immer sagt, bei jeder Kirche, egal wo du Mitglied bist, dass die sagen oder für sich selber so einen Standard haben, 10% meines Einkommens spende ich an die Kirche.
Okay.
Aber es ist halt ein freiwilliges. Wir zahlen ja Kirchensteuern und müssen aktiv austreten, wenn wir es nicht zahlen wollen. Das haben die nicht. Deswegen haben die immer so einen Maßstab, 10%.
Okay.
Aber es muss man auf gar keinen Fall. Aber es ist sehr auffällig, dass diese Megachurches oder diese Promi-Kirchen oft immer, wie du
das
schon sagst, das ist da
haben.
Sehr, sehr krass.
Und natürlich
ist.
Dann eben, dann kein Wunder, dass sie die Promis wollen, die viel verdienen. Aber
auf jeden
Fall. Das soll es ja eben einfach nicht sein.
Genau. Und die spenden natürlich viel, Justin und Hayley. Mhm. Und diese Kritikpunkte in dieser Doku, und da sind jetzt angeblich Aussagen von Ex-Freunden und Leute, die ihn kennen dabei.
Ja.
Da muss man mal ein bisschen vorsichtig sein, weil was sind Leute, die ihn kennen?
Wir
alle.
Ja.
Also die Kirche soll sehr, sehr viel Einfluss auf Biebers Leben haben. Das sieht man ja auch irgendwie immer wieder, weil er ja schon oft sehr religiöse Sachen auch postet.
Ja,
und sowas alles. Einige nennen das Verhältnis eben auch sektenähnlich. Und das habe ich auch schon öfter irgendwie gedacht, weil es wirkt manchmal ein bisschen so.
Ja.
Hat auch irgendwie Einfluss auf die finanziellen Entscheidungen. Das haben wir auch gerade gesagt, zum Beispiel eben Verkauf des Musikkatalogs. Da gibt es Vermutungen in dieser Doku.
Naja, eben.
Diese Entscheidung könnte durch den Rat der Kirche auch beeinflusst worden sein.
Ja, na eben, weil die dann einfach 20 Millionen von diesen 200 halt bekommen.
Genau, so. Das könnte natürlich da auch noch eine
ist
Rolle
schon ein Motiv,
spielen.
20 Millionen.
Ja. Dieses, weißt du, da haben die da auch geschrieben, dieses Loslassen, Neuanfangen.
Ja.
Komm, wir fangen nochmal neu an.
Ja.
Gerade wenn es jemandem nicht gut geht, dann kann man das ja auch ein bisschen ausnutzen, wenn
der
schon am Boden ist und sagt, pass auf, du musst dich von allem Alten trennen, damit du neu geboren werden kannst. Hat sich doch dann irgendwann auch taufen lassen nochmal, wer weiß, ob da noch. Genau.
Das ist schon strange.
Ja, und dass halt auch die Kirche Justins Karriere beeinflusst. Mhm. Gerade weniger Karriere, mehr Loyalität zur Kirche. Das ist ja auch oft so dieses nicht dem Geld hinterher. Das ist ja mal lustig, die predigen das auch. Weil du wusstest ja nicht dem Geld, sondern du musst gucken, was der liebe Gott für dich vorgesehen hat und so. Das, die haben schon ganz gute Wordings für so eine Sachen.
Aber das ist ja auch total sektenhaft.
Ja, total.
Ne, weil jemanden da überreden zu müssen oder reinreden zu müssen oder eben dieses Einfluss nehmen, das ist ja einfach total eigentlich nicht, also das hat die Kirche natürlich auch schon immer gemacht und auch, was soll ich sagen, normale Kirchenanspruch, sag ich mal.
Ja,
normal.
Ja, ja.
Aber natürlich, aber eigentlich soll es ja eben nicht so sein, sondern es wurde halt immer ausgenutzt im Namen des Glaubens.
Ja, obwohl normale Kirchen in Amerika, also da, wo ich mit meiner Family war, da war das nie jetzt Thema. Der Pastor war auch ein ganz normaler, aber der war trotzdem irgendwie cool und da hätte man auch mit sich mit dem unterhalten können, der hätte dir zugehört, aber der hätte jetzt nie dir gesagt, was du zu tun hast.
Beeinflusst, nee, genau.
Und ich glaube, Justins Perspektive darauf war, vielleicht wenn du sowieso schon so unstabil bist und gerade so eine schwierige Phase hat, dann findet man natürlich Halt in dieser Community.
Ja, bestimmt.
Weil du hast auf einmal das Gefühl, du gehörst dazu. Und du bist eben wie alle anderen, weil Justin war ja überall immer was anderes, weil es eben Justin Bieber war und der ist ja einfach auch sehr, sehr anders groß geworden als die meisten Menschen und da war er halt irgendwie wie alle anderen. Ich glaube, es hat ihm einfach so Stabilität gegeben.
Ja, und, kann man auch verstehen.
Ja, ich glaube, dass bei dem gerade echt ganz schön viel los ist.
Ja,
und
wirkt so.
Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, der es geht immer eher nach unten und nicht nach oben bei ihm.
Ja. Und, bei Justin hat man so manchmal das Gefühl, ja, also er nimmt uns ja mit auf eine Achterbahnfahrt. Zwischendrin hatte man ja eigentlich um dieses Justice-Album rum,
hatte man
ja eigentlich das Gefühl. Also auch diese Musik ja dann in dieser Phase, oder ich meine, wenn ich broke bin oder was weiß ich, sollte das jetzt alles stimmen, da zu machen und da diesen kreativen Prozess zu leisten, ist ja fantastisch.
Aber eigentlich dann ja, also ja, und das ist aber eigentlich ja oft auch vielleicht Futter für Kreativität, wenn es einem nicht so gut geht. Da entstehen ja oft die besten Songs.
Und da habe ich eigentlich gedacht, um dieses Justice, also mit Changes schon so ein bisschen, aber da hat er ja viel nochmal erzählt, wie es ihm ging. Und dann war die Doku da ja dabei, also die wirklich von ihm, wie schlecht es ihm ging und wie nah er ja auch manchmal dem Tod war so.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, oh, und dann ging es mit diesem Justice und dann auf einmal jetzt habe ich, obwohl er ja jetzt immer, jetzt betonen sie ja, wir werden ja nicht müde zu betonen, dass sie jetzt in dem Besten, ihm ging es ja so gut. Und Justin und Hailey, denen geht es ja ganz fantastisch. Und jetzt sagen sie doch immer, jetzt ist so ihr großer, ihm ging es noch nie so gut wie jetzt. Und das finde ich so komisch, weil jetzt habe ich das Gefühl von außen, also kann natürlich soll, um Gottes Willen, würden wir mir alle wünschen, aber von außen ist genau das Gegenteil.
Ich glaube, wenn es dir total gut geht und du super drauf bist und alles, dann ist dein Instagram-Account vielleicht auch ein bisschen ruhiger und nicht ganz so, dass du auch diese ganzen Headlines und alles immer fütterst. Das kann man ja auch lassen.
Ja. Was er ja ganz viel macht, auch
was
jetzt
er ganz
wieder.
Viel macht, genau. Ja.
Up to beat.
Denn nicht nur da ist ja viel los, sondern wirklich auch in seinem Privatleben. Ja. In der Zwischenzeit ist er ja Papa geworden, mit Hailey das erste Kind bekommen und jetzt ganz frisch, ganz groß Thema in der neuen Ausgabe der Vogue.
Ja.
Hailey Bieber auf dem Cover, die Sommerausgabe der Vogue. Und sie war ist sehr privat, spricht über die Geburt, Geburtsschmerzen ohne Betäubung, die Ehe mit Justin Bieber, die Herausforderungen und auch plötzlich Mutter zu sein. Und sie sagt, die Geburt hat mich verändert, emotional einfach alles. Denn sie lag 18 Stunden
Wahnsinn,
in den Wehen.
Oder?
Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist es gar nicht so unüblich, aber 18 Stunden ist schon
aber
krass.
Ohne PDA.
Ohne PDA, das ging irgendwie alles nicht mehr. Sie hat gesagt, die Geburt war das Härteste, was ich je erlebt habe, obwohl sie sich 9 Monate lang wirklich sorgfältigst darauf vorbereitet hatte. Mhm. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, krass, weil diese Ressourcen hat ja nun mal kein Mensch.
Genau,
du musst ja noch arbeiten für irgendwas, dann kostet das alles Geld. Klar, wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs, aber nicht wie sie. Atemübungen, Akupunktur, Yoga, Beckenbodentherapie, Krafttraining, Spaziergänge, alles Mögliche. Also sie war mit einem Trainer natürlich personal. Und sie hat gesagt, sie war wirklich dabei. Sie hat wirklich alles dafür getan. Sie hat sich 9 Monate körperlich vorbereitet und hat sich so stark wie noch nie zuvor quasi gefühlt. Aber diese spontane, natürliche Geburt blieb dann eben trotzdem aus. Sie hat irgendwie, also wie gesagt, das hat sie uns alles erzählt. In der 39. Woche hat sie begonnen, Fruchtwasser zu verlieren. Einfach nur, falls es euch was sagt.
Ja.
Und dann wurde die Geburt, musste dann eingeleitet werden mit so wehenauslösenden Medikamenten. Und dann hat sie auch gesagt, dann wurde diese Fruchtblase zu Platzen gebracht. Und dann dauerte das eben 18 Stunden. Nicht wie geschätzt 24. Da waren wir dann irgendwie schon alle froh. Da habe ich gedacht, na mein Gott. Aber glücklicherweise ist alles gut gegangen. Obwohl sie dann auch noch richtig gefährliche Blutungen hatte.
Ja, ja. Das, Daran kann man sogar sterben, an diesen Blutungen, wenn das
total,
nicht zum Stoppen gebracht wird.
Total, das ist richtig. Also eine Muttersterblichkeit ist einfach immer noch ein Ding. Und das sagt sie eben auch. Sie dachte, sie verliert alles. Da sterben Mütter dran. Und der Gedanke kam ihr natürlich auch.
Ja, ja.
Während du dein Baby nicht halten kannst, sondern die Ärzte versuchen die ganze Zeit, deine Blutungen zu stillen. Das Baby irgendwo, der Vater irgendwo. Also das ist ja also wirklich ein Horrorszenario.
Horror.
Und dass sie das dann alles gesagt hat.
Ja.
Vor allem, weil ja auch besonders heftig war, dass sie nur 2 Jahre vorher so eine Art Minischlaganfall ja hatte. Das hatte sie, glaube ich, auch sehr emotional und sehr offen mal gepostet bei Instagram. Und das war dann alles total belastend und natürlich kommt das dann alles wieder hoch.
Ja.
Dann haben wir die Geburt hinter uns gebracht und dann hat sie gesagt, dass sie auch postnatale Depressionen hatte. Auch ja ein großes Thema, aber dass jetzt endlich auch mal richtig offen gesprochen wird. Und es ist immer so, oh Gott, wie viel teilt man da als Celebrity? Ich finde, sie hat es da jetzt sehr gut gemacht, auch mit dieser Cover-Story.
Ja, total.
Das hat dann da so einen Rahmen.
Ja, finde ich auch.
Und
ich glaube auch, es ist wichtig, dass es Leute mal teilen.
Genau, und hilft, dass es denen eben auch passiert. Mhm. Und dann hat sie eben gesagt, sie fühlte sich einfach nicht fremd in ihrem eigenen Körper. Meine Hüfte, meine Brüste, nichts war wie vorher. Und es war hart, aber sie hat das gelernt zu akzeptieren. Jetzt guckt man natürlich Hailey Bieber an und denkt sich, ja, fuck you.
Ja.
Als Normalo. Und
aber ich glaube, wenn die sich im Spiegel, also das ist
aber
ja...
Aber sie hat natürlich auch andere Standards. Ne?
Natürlich.
Logisch,
die
ist Model, das ist ihr Kapital.
Ja.
Sie hat andere Standards und natürlich hat sie andere, da wird alles wahrscheinlich gleich wieder Baby raus, Bauch gestrafft. Ja, mag sein, aber trotzdem, also in dem Fall jetzt vielleicht nicht, wenn es so lebensgefährlich war, aber natürlich haben die andere Mittel, aber natürlich haben die auch andere Standards.
Und man
einfach
sieht doch an sich selber auch Sachen immer anders als alle anderen.
Genau.
Also du siehst ja deine Fehler ganz, ganz anders als, oder vermeintlichen Fehler anders als... irgendjemand anderes.
Sehr viel strenger mit sich selber.
Also was für ein persönliche Cover, also wie persönlich
ganz
sie da
krass.
Ist, ne? Richtig krass.
Ganz toll.
Und auch, auch die ganzen Kommentare zu Justin Bieber, dass die Ehe ja so stark ist und der hat sie da irgendwie auch unterstützt und geholfen und mit durch diese Zeit gebracht und alles.
Genau, die Beziehung ist stark, auch wenn sie Leute nicht wahrhaben wollen, sagt sie. Aber natürlich gerade, wenn du in dieser postnatalen Depression bist, eben mit dir beschäftigt bist und zu schaffen hast, hat sie dann auch gesagt, diese ganzen Kommentare zu lesen.
Ja,
die Ehe
heftig.
Ist am Ende. Das Baby soll jetzt diese Ehe retten, nichts passiert. Und dann fand ich ganz witzig, dass ihr da Ariana Grande zur Seite gestanden hat und wirklich ihr den Tipp gegeben hat, du musst aufhören, die Negativität quasi zu dir einzuladen nach Hause.
Ja.
So war das wohl für Ariana, die auch immer wieder
viel
Hate abbekommt. Wo man auch mal denkt, und das war dann für Hailey wirklich so ein Mantra, dass sie sich auf sich konzentriert, dass sie wirklich das wie so ein Gast sieht, der den auslädt.
Aber schön, dass die sich da so unterstützen.
Ganz süß.
Ja.
Ja, fand ich auch ganz, ganz süß. Und eben Justin die große Stütze, wo ich mir auch immer vorher frage, wie?
Mhm.
Also wirklich auch nur von außen.
Ja.
Aber auch, was der ja immer postet, wie er sie immer postet, also das sind wirklich manchmal Sachen, wir schicken uns das ja dann auch manchmal, wo ich dann so, wo er dann wirklich, also manchmal, er postet sie ja immer und vergöttert sie dann auf der einen Seite, dann sind es aber manchmal auch Bilder, wo man denkt, ich will jetzt glaube ich auch nicht so als normale Ehefrau und Mutter im Internet landen.
Nein.
Und dann postet er aber auch manchmal mitunter ja so ein Bild von ihr und sagt so, ja, my bitch oder sowas sogar oder hat schöne Zehen.
At least
she got nice toes oder was
also
weiß ich.
Also es ist wirklich
ganz schlimm.
Ganz schlimm.
Und dann, ja.
Ja, ganz schlimm. Und bei dem Artikel, wenn man das gelesen hat, gestern habe ich ja auch gedacht, ab und zu habe ich gedacht, oh Gott, dann hat man dem Justin vielleicht ein bisschen Unrecht getan, als es rausgekommen ist. Vielleicht ist er ja doch eine Stütze und so. Und dann.
Und dann kam dieser Post.
Postet er bei Instagram das und da habe ich wieder gedacht,
was macht er da? Und das ist auch nochmal Thema in der Vogue-Cover-Story, weil Justin hat das nochmal gepostet und hat gesagt, sie hatten einen Streit, Justin und Hailey, und dann hat er in diesem Streit gesagt zu Hailey, Hailey, du wirst es nie auf ein Vogue-Cover schaffen.
Wer sagt das auch? Also,
erstens das und zweitens, wer postet es dann, dass er es gesagt hat zu seiner Ehefrau?
Mit dem Vogue-Cover.
Genau.
Also wo sie ja so persönlich ist, über sie Beziehung spricht und alles.
Ja.
Und dann, das kann man doch einfach unter, also das muss ja keiner wissen.
Nein, nein.
Das ist so persönlich.
Öffentliches Vorführen
irgendwie. Ja.
Und dann hat er da gepostet und er ist ja auch nicht fehlerfrei und also Fehler kann man ja machen, aber man muss sich entschuldigen und dann hat er da wieder
aber er hat ja irgendwie auch gesagt, er wurde so disrespected, das wollte er dann wahrscheinlich genauso zurückgeben bei ihr. Wo ich auch denke, das muss jetzt ja auch keiner so genau
das
wissen.
Ist sehr, also,
und jetzt feiern wir vielleicht einfach mal Hailey für diese Cover-Story, ohne dass du jetzt wieder sagst, was du, also ich bin ja wirklich Justin Bieber-Fan, aber manchmal macht das einem wirklich schwer.
Ja, dass er da jetzt auch wieder im Mittelpunkt sein muss. Ne? Ja, er hat sich geirrt, sie ist eine Powerfrau und er sei stolz auf sie. Und er
hat sich geirrt, ist auch schon wirklich heftig.
Er hat viele Fehler und viele dumme Sachen in seinem Leben gemacht, aber the smartest thing I've ever done was marry Hailey.
Ja.
Und da habe ich gedacht, wenigstens haben wir die Kurve noch gekriegt.
Ja, aber jetzt wird ja auch nur darüber wieder berichtet, dass Justin das gesagt hat. Jetzt steht ja Hailey wieder nicht.
Genau.
Und das muss er ja, und deswegen, das muss er ja einfach, deswegen kann er auch nicht glücklichste sein, der Version von sich selber, die er jemals war. Weil der muss doch wissen, dass wenn ich das jetzt poste als Justin Bieber, dass das am nächsten Tag die Story ist.
Ja. Ja, und eben nicht meine Frau.
Und nicht meine Frau, die Geburt unseres Kindes.
Für unser Kind, ja, ja. Also wieder, genau, wieder der Mann im Mittelpunkt und Haley Frau von, ne, ja. Die ja eigentlich da im Mittelpunkt hätte stehen sollen. Ja, also ganz schwierig.
Ganz
oder?
Schwierig.
Also da habe ich auch wieder gedacht. Und ich will auch nicht das wirklich lesen auf dem Kanal von meinem Mann.
Nein, ich möchte auch nicht so vorgeführt werden. Ich möchte, dass private Sachen privat bleiben. Ja. Ich fände es schön, wenn mein Mann sich irgendwann fangen würde dann auch, weil ich habe immer bei, das wissen wir auch alles nicht, aber ich habe immer das Gefühl, der hat zwei Kinder, die muss einmal 100 Pro. Ihr Baby ist wahrscheinlich einfacher, weil es ist halt noch klein. Ja. Und dann immer gucken, was macht Justin jetzt gerade, was postet der gerade, weißt du ja auch nie.
Ja.
Ich glaube, dass der wirklich, und der kann einem ja auch irgendwo nur leid tun, aber er hat ja jetzt auch wirklich, weiß ich nicht, ob er jetzt finanzielle Mittel oder ob die von Haleys die finanziellen Mitteln leben, aber der braucht nochmal andere Hilfe vielleicht. Ja. Vielleicht auch nicht Judah Smith. Vielleicht gucken wir uns nochmal um, ob es irgendwie jemand anderen gibt.
Also da, so viel dazu. Dann kommen wir von einem Streit in den nächsten sozusagen. Ja. Denn es geht hin und her zwischen Blake Lively und Taylor Swift.
Ja.
Und sie waren ja sehr, sehr eng. Und wie wir auch schon gesagt haben, irgendwie Patentante der Kinder oder vieler der Kinder.
Ja, und nur von einem nicht.
Nur von einem nicht, ja. Da war leider der Streit dann schon sofort geschrieben. Und sie waren ja auch immer wieder zusammen gesehen.
Ja.
Also das regelmäßig waren die beiden Girls' Night oder Couple Date mit den Männern. Und das ist ja alles nun mal nicht mehr.
Nein.
Also da muss irgendwas von dem Argen liegen. Und man kann sich auch vorstellen, dass das eben so ist.
Mhm.
Unabhängig jetzt von diesen Aussagen, aber so ein Gerichtsprozess für eine Freundschaft ist ja wahrscheinlich auch irgendwie schwierig auszuhalten.
Total,
und Blake Lively, das ist ja mit diesen Textnachrichten belegt, hat ja nun mal Taylor Swift da reingezogen.
Genau, vor allem, wenn man eigentlich gar nichts damit zu tun hat.
Genau. Als Taylor Swift, was sie auch gesagt hat. Also runtergebrochen geht es ja um den Rechtsstreit und Blake Livelys Vorwürfe der sexuellen Belästigung am Filmset von Nur noch ein einziges Mal, oder It Ends With Us, Nur noch ein einziges Mal, gegen Justin Baldoni. Und der sagt ja wieder, es ist Verleumdung und klagt Blake Lively an. Taylor Swifts Name ist ja schon sehr früh gefallen, im Januar schon mit diesem Fall. Die sind ja noch nicht alle vor Gericht, sondern es wird da gerade, die Anwälte diskutieren das jetzt erstmal aus, bevor die alle vorgeladen werden.
Ja.
Und das ist so die Vorbereitung davon. Mhm. Und da ist eben Taylor Swifts Name gefallen, weil es heißt ja, also Blake Lively hat ja auch gesagt, Taylor Swift soll Baldoni gedrängt haben, Drehbuchänderungen von Blake Lively zu akzeptieren. Einfach, weil sie Taylor Swift ist. Also der wurde ja eingeladen, der Baldoni nach Hause zu Blake Lively, und dann waren irgendwie, ohne dass sie das gewusst haben, Taylor Swift da und Ryan Reynolds, und die haben ja gesagt, na, jetzt sind wir ja Taylor Swift und Ryan Reynolds und Blake Lively, ist schon eine Force.
Ja.
Und wir haben diese und diese Drehbuchänderungen, und das war auch das, wo Blake Lively dann sich als Khaleesi, die Drachenlady von Game of Thrones, bezeichnet hat.
Und das sind ihre
Taylor
Drachen.
Und Ryan ihre Drachen. Und genau.
Auch das ist schon ein bisschen peinlich.
Ja,
ne?
Total. Und dieser Text existiert ja.
Ja.
Also der wurde ja geleakt. Also das hat sie nun mal geschrieben.
Das hat sie geschrieben. Sau peinlich.
Genau, sehr, sehr peinlich. Und daraufhin ist eben das Seltene passiert, dass sich das Management von Taylor Swift ja gemeldet hat und gesagt hat, also die hat da keinen Fuß da in dieses Set gesetzt, hatte keine Entscheidungen. Sie war auf der größten Welttournee des Jahrtausends. Und das Einzige ist, dass sie den Song ja dazu beigesteuert hat.
Genau.
Genau.
Ja. Selbst den Film hat sehr viel später gesehen.
Genau.
Also es war wirklich ein guter Text.
Ja, das war sehr gut, weil sie auch einfach was Besseres zu tun hatte, basically. Und dann ist jetzt so, dass Blake Livelys Team, das ist jetzt eben die Neuerung da, also das Baldonis Team, Taylor Swift ja eine offizielle Gerichtsvorladung geschickt hat, dass sie da als Zeugin aussagen muss. Blake Livelys Team hat versucht, das zu verhindern. Die Anwälte von Justin Baldoni haben aber gesagt, nein, weil uns liegen Zeugenaussagen vor, die ihnen sagen, dass Blake Lively Taylor Swift gedroht hätte, dass wenn Taylor Swift sich nicht öffentlich auf Blake Livelys Seite schlägt, dass Blake dann quasi 10 Jahre lang an privater Nachrichten veröffentlichen will mit Taylor Swift und auch Taylor Swift dazu genötigt oder gedroht oder gezwungen haben will, Nachrichten zu löschen, dass die nicht geleakt werden, sozusagen.
Also wenn davon nur ein bisschen was stimmt, ist es wirklich für Blake Lively, also dadurch, dass sie ja schon als Drachen bezeichnet hat und so, schwierig.
Sehr schwierig.
Sehr, sehr schwierig. Und ich meine, Taylor Swift ist der größte Superstar, den wir auf diesem Planeten aktuell haben, mit dem größten Einfluss.
Ja.
Also deswegen, und wenn man, glaube ich, so total verzweifelt ist, wer weiß, manchmal dreht es ja mit einem durch.
Ja, voll.
Und,
weil die hat ja natürlich jetzt alles zu verlieren.
Also wenn ich Baldonis Anwalt wäre, hätte ich, glaube ich, das ähnlich, weil ich das dann auch.
Genau. Und deswegen haben die eben auch gesagt, nein, deswegen muss Taylor Swift aussagen, weil wir haben eben diese Indizien dafür, dass da diese Drohung stattgefunden hat und so weiter. Und deswegen ist Taylor Swift wichtig als Zeugin.
Und
das
wenn ich Taylor Swift wäre, wäre ich extrem angepisst.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Also, was mit der Freundschaft macht, auf jeden Fall.
Ja.
Aber dieses Anwaltsteam von Blake Lively sagt natürlich, das wäre alles falsch und das wäre so nicht gewesen. Aber irgendwie sind es ja auch Anwaltsteams. Ich meine, du kannst ja nicht als Anwaltsteam jetzt komplett dir irgendwas aus den Haaren ziehen, oder? Ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, da traut man das ja manchmal zu, aber da denke ich immer so, hä? Die müssen ja, aber Indizien dafür haben.
Vor allem einfach zu sagen, das ist komplett falsch, ist ja auch super einfach. Dann liefert doch, also dann sagt, das ist komplett falsch, so war das nicht. Und dann noch mehr, also dass es ein bisschen handfester ist und man es ein bisschen glaubwürdiger macht, als einfach nur sagen, stimmt nicht.
Ja, genau, weil es muss ja ein neutrales Gericht, also es muss ja Pro und Contra geben und ein neutrales Gericht muss das ja dann entscheiden, ob jetzt Taylor Swift eben aussagen muss
oder nicht,
weil diese Drohungen anscheinend doch vielleicht stimmen könnten oder nicht.
Ja.
Also müssen irgendwie Beweise und Argumente zumindest auf irgendeiner Seite liegen, oder? Ja. Ich glaube, weil sonst kann man ja immer zum Richter, auch zum Richter gehen und sagen, weiß ich nicht, Pia zwingt mich zu irgendwas. Also weißt du, wie ich meine?
Pia steht immer mit der Knarre hinter mir, wenn wir auch Podcasts aufnehmen.
Ja, dann müsste ich ja irgendwie mal, dann sagt das Gericht, ist ja schön, aber ich kann jetzt ja nicht jeden Pups nachgehen.
Deswegen ist doch auch oft immer so, dass Klagen fallen gelassen werden, um Mängel der Beweise.
Genau, genau. Ja, glaub, also denke dann, dass er irgendwie...
Mal gucken, ob sie wirklich dahin muss, weil vielleicht muss sie auch nicht hin, weil es dann an Beweisen mängelt.
Ja.
Und mal gucken.
Ja.
Mangelt, mängelt?
Mangelt.
Mangelt.
Ja.
Mangelt.
Naja, also es ist ein Hin und Her und so auch beim P. Diddy-Gerichtsupdate.
Ja, das ist wirklich auch...
Das ist ja wirklich, also wir versuchen das ja immer wirklich ganz klein zusammenzufassen. Aber es ist trotzdem immer spannend.
Ja,
und da sind jetzt die ersten Prominamen gefallen, die wirklich auch direkt was mit dem Prozess zu tun haben. Das andere ist ja nur so, kennen Sie Michael B. Jordan oder kennen Sie Kid Cudi oder sowas? Und das war ja immer so als dritte Person, weil P. Diddy eifersüchtig auf die war. Aber jetzt sollen wirklich Namen gefallen sein oder sind Namen gefallen, die wirklich auch was gesehen haben sollen. Und zwar, wir haben es befürchtet, aber es war wohl Usher und Neo.
Ja.
Und zwar hat einmal die ehemalige beste Freundin von Cassie ausgesagt und eine Sängerin, die bei der die auch mal bei Didi unter Vertrag war. Der hatte mal so ein Casting und hat so eine Band zusammen gecastet und da war die eine Sängerin
auf dem. Die scheint sehr erfolgreich gewesen
zu
sein.
Ja, ganz doll erfolgreich. Beide bestätigen aber Cassies Aussagen eben über die Kontrolle und die Gewalt von P. Diddy Cassie gegenüber die ehemalige beste Freundin. War 17 Jahre mit ihr befreundet, ihre beste Freundin. Und die schreibt selber, dass, also die beschreibt da wirklich eine Story, wo sie wirklich beide von P. Diddy irgendwie geflohen sind, sich irgendwo im Wald in einem Graben versteckt haben über Stunden, dass P. Diddy sie da nicht findet.
Das
und sowas.
Wird doch.
Also da denke ich doch, das muss doch irgendjemand mitbekommen haben.
Also wenn das durch ist, dieser Gerichtsbericht kommt doch die Netflix-Serie, oder?
Ja, ja, ja.
Also da kommt, ist es doch wie bei O.J. Simpson, da kommt doch, das
Kind
kommt doch.
Ja, auf jeden
oder
Fall.
Apple TV oder Plus. Oder also da kommt doch alles.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und dann hat die beste Freundin von Cassie dann auch irgendwann gesagt, bei ihr war dann in dem Moment Schluss, als Didi auch sie angegangen ist, gewürgt haben soll, mit einem Kleiderbügel irgendwie gewürgt haben soll oder verdroschen haben soll und dann ihr 30.000 Dollar Schweigegeld angeboten haben
Auch relativ
soll.
Wenig.
Ja. Und die ehemalige Sängerin, die bei Didi unter Vertrag war, sagt das auch. Sie behauptet sogar gesehen zu haben, mehrfach, wie Didi eben auf Cassie los ist. Und auch ihr hat man dann am nächsten Tag immer gedroht, so ey, wenn nur, dass du es weißt, hat P. Diddy wohl zu ihr gesagt, da wo ich herkomme, verschwinden halt Leute, wenn sie reden.
Ja, da holt ihn dann die Vergangenheit mit seinem Vater irgendwie, da hat er auch dann gelernt als Kind so ein bisschen.
Auf jeden Fall. Und dann nennt sie eben auch Prominamen, die das eben auch bezeugen oder die auch anwesend waren. Also die Sängerin berichtet von einem Abendessen zum Beispiel, bei dem sie angeblich gesehen haben will, dass Didi auf Cassie los ist. Und bei Gericht sagt sie eben auch aus, dass bei diesem Abendessen eben auch Usher und Neo dabei waren und die es also auch gesehen haben. Und das finde ich dann immer... Oh.
Also das Team von Usher und Neo hat jetzt auch dann einiges zu tun, ne?
Ja, das halt immer zu sehen und dann nichts zu sagen, es ist schwierig.
Super schwierig.
Andererseits ist man nicht in der Situation und weiß nicht, wie viel Gewalt und Macht er über alle anderen, aber es ist irgendwie, also finde ich ganz, ganz furchtbar.
Ja, und wenn die das anzeigen würden, dann müsste ja eine Cassie, die vielleicht damals eben noch nicht raus war aus diesem Fängen, da ist man ja dann auch nicht, auch
was
das bestätigen. Genau, und wenn sie dann sagt, nein, das war so nicht, dann kannst du ja auch, es muss ja immer aus einem selber rauskommen.
Ja.
Das, man kann ja Leuten immer sagen, ich bin da und ich helfe dir, wenn du bereit bist, aber man kann es ja für sie nicht machen.
Ja.
Aber trotzdem schwierig, also trotzdem super
total
schwierig.
Total schlimm, total schlimm. Und es geht ja weiter. Cassies Mutter sagt quasi aus jetzt die Woche oder hat ausgesagt und auch ein Assistent von P. Diddy und auch einer, der bei dieser Razzia dabei war, als das Haus da gestürmt wurde. Und dieser ehemalige Assistent zum Beispiel von P. Diddy beschreibt eben auch diese Kontrolle, ne? Also wie er Hotelzimmer für die bereitstellen musste. Er musste sich Lügendetektortests unterziehen, einschüchternden Durchsuchungen musste. Er musste sich jedes Mal untersuchen lassen, weil P. Diddy wohl anscheinend da wirklich auch paranoid war oder so.
Oh Gott,
Cassies Mutter sagt auch aus, dass sie natürlich, als ihre Tochter quasi P. Diddy gedatet hat, dass sie dann ihre Tochter immer weniger gesehen hat. Und sie hat auch die ganzen Verletzungen und Zustände von ihrer Tochter aber immer dokumentiert. Das war so ihr Ding. Und hat auch mal $20.000 an Diddy zahlen müssen, um irgendwie weiß ich nicht, irgendwas rauszukaufen. Okay. Also auch da hat er nochmal Geld gewollt. Boah, als
Mutter auch echt schwer, das mit anzusehen.
Ja. Aber es gibt auch die andere Seite von einem männlichen Escort. Mhm. Und das ist das erste Mal, dass wir was hören, dass es für Didi spricht.
Ja.
Weil er sagt, er war also der männliche Escort und der war dann immer mit dabei und hat eben auch, naja, er hat, glaube ich, selber gesagt, für eine kleine sexy Time, sexy Szenario irgendwie gesorgt. Und er sagt also, auch als die Verteidigung eben von Didi ihn fragt, sagt er, er hatte keine Hinweise darauf bekommen, dass Cassie Unbehagen, dass er Unbehagen gesehen hätte bei Cassie oder dass sie das eben dazu gezwungen wäre. Na, das, also das ist die andere Seite. Und der Homeland Security Investigator, dieser Special Agent, der bei der Razzia dabei war, der sagt natürlich einfach, aber das ist auch mal interessant, dass sie eben in Miami Beach, er war jetzt in Miami dabei, genau, 24, und hat eben gesagt, dass da zugleich die Durchsuchungen stattfanden, zwischen 80 und 90 Polizeibeamte dabei waren bei dieser Durchsuchung, ein spezielles Einsatzteam, bewaffnete Sicherheitskräfte und so, um die Sicherheit zu gewährleisten und dass eben da, naja, Waffenteile in Petites Schlafzimmer gefunden wurde, denn hat die Jury Fotos gesehen von den ganzen Gegenständen, die in der Razzia gefunden wurden, also High Heels, Sexspielzeug, Babyöl, Gleitgel, Tissus. Gut, das ist jetzt ja alles noch nicht so richtig strafbar. Nee. Und eben dann auch Gehäuseteile von Gewehren, die zu Waffen gehören.
Ja.
Aber das war irgendwie, da hat man so ein bisschen Einblick in diese Razzia, die wir von außen nur mitbekommen haben, durch die Medien, da mal so ein bisschen bekommen.
Boah.
Oder?
Ja, ich guck da auch jeden Tag nach, was es so für neu, und es ist ja so viel, man muss das ja immer wieder für sich auch einordnen, wo gehört das jetzt hin und wer hat jetzt was gesagt und das ist, glaube ich, also das wird auf jeden Fall ein Fall sein, der für immer in die Musikgeschichte eingeht. Also,
Und jetzt kommen ja auch noch weitere, das Kid Cudi soll ja jetzt noch aussagen, diese Woche glaube ich auch noch, das ist ja auch der Rapper, der mit Cassie was eine kleine Affäre wohl hätte haben sollen.
Ja, wo das Auto in Brand gesetzt.
Die auf sein Auto angezündet hat.
Ja.
Und Pididi selber sagt ja auch noch aus. Also
stimmt, das ist ja auch noch, das vergesse ich immer, dass er noch nicht ein Wort gesagt hat dazu.
Nee.
Stimmt, da kommt das ja auch noch alles. Mhm. Boah, jetzt haben die Leute sich, also ich denke immer an diese ausgewählten Jurymitglieder, also die Geschworenen, die hören sich jetzt seit dann fast 14 Tagen nur
furchtbar.
Jeden Tag danach brauchst du doch, auch dringend, also eigentlich müssen die alle in zur Kur danach.
Ja.
Und vor allen Dingen jetzt hören die das die ganze Zeit, kann mir keiner erzählen, dass man sich nicht schon eine Meinung so wir sind ja Menschen.
Ja.
Und dann kommt Didi. Was muss er sagen?
Das ist die Kunst, ne?
Ja.
Das ist die Kunst in diesem amerikanischen System und vor allem der Verteidigung, dass die eben jetzt irgendwie das drehen muss und ihn so glaubhaft darstellen lassen muss, dass das alles freiwillig passiert ist.
Was ich hier nochmal ganz irgendwie ganz toll fand oder ganz schön zum Lesen fand, war so, der Mann von Cassie hat ja so ein Statement rausgeben lassen, das hat er nicht selber, aber über irgendwie PR oder über seinen Publicist oder so. Und weil ja alle mal sagen, dass er Cassie sozusagen gerettet hat und wieder zusammen, und dann hat er nun gesagt, nein, Cassie hat Cassie gerettet.
Ja, toll, ne?
Und also wirklich ein ganz, ganz tolles Statement. Und dass sie einfach eine unglaublich starke Frau ist und dass er daran nichts, keinen Verdienst hat, sondern dass sie das selber geschafft hat und dass ihm da auch nicht, ihm keiner dafür danken muss.
Fand ich so genial. Weil das fand ich auch.
Was für ein toller Mann.
Genau. Da habe ich wirklich gesagt, also ist ja Wahnsinn, das hat sie ja dann auch verdient, dass sie an so einen tollen gerät. Und
wirklich, das ist ja wirklich einer der ganz wenigen.
Ja.
Also weil normalerweise nehmen ja Männer das super gerne sofort. Ja, natürlich habe ich sie, aber was für ein toller Mann.
Dass der genau das Richtige gesagt hat.
Wow.
Ja, finde ich richtig, richtig cool. Und dann schließen wir doch mit was Schönes. Und zwar Dua Lipa in Deutschland.
Ja.
Ihr erstes und mittlerweile zweites Hamburg-Konzert gefeiert. Aber das erste war legendär, weil sie einfach 99 Luftballons von Nena gesungen hat. Und nicht nur die Hook, sondern wirklich den kompletten Song.
Ja, weil sie
von
macht
vorne bis hinten auf Deutsch.
Ja, fantastisch, weil sie macht es in jeder Stadt. Es machen ja ganz viele so dieses, wir covern Sachen, aber sie macht das eben auf der Landessprache oder hat jetzt in Hamburg.
Und nicht nur, dass sie das gesungen hat, sondern genau das hat sie auch auf Deutsch erzählt. Hört mal.
Meine Show ist jeden Abend anders. Da ich ein anderes Lied eines lokalen Künstlers singe.
Ganz
süß. Also das auf Deutsch gesagt. Und dann hat sie eben auch noch gesagt, dass sie ja irgendwie in Albanien?
Kosovo. Sie ist im Kosovo aufgewachsen.
Genau, dass sie da aufgewachsen ist, irgendwie 4 Jahre. Und da war sie auf Schule oder wie auch immer. Und da hatte sie auch Deutsch ein bisschen Unterricht. Mhm. Und deswegen fiel das wohl etwas leichter. Aber das ist ja dann auch schon 100 Jahre her.
Ja.
Aber dann hat sie den, weil der existiert ja auch auf Englisch, der Song.
Der existiert auch auf Englisch,
aber sie hat den auf Deutsch gesungen und das fand ich ja so
fantastisch. Ja, und wirklich den ganzen Song.
Ja.
Und es klang gut.
Ja, es klang ganz,
ich finde
ganz
nur,
toll.
Das Publikum hätte ein bisschen mehr mitsingen können.
Ja, aber das war ganz witzig, weil da habt ihr uns ja auch geschrieben, wir sind ja hier eine schöne kleine Community geworden, was wir sehr lieben. Und da habt ihr gesagt, dass ihr auch dabei wart und das vorher eben schon natürlich gemunkelt wurde, was singt sie, was singt sie nicht, was könnte sie singen, weil es gibt natürlich auch, jetzt hat sie ja Wind of Change gesungen, und es gibt ja auch eine oder andere Band oder Song, der es dann geschafft hat auf Englisch oder so, aber so, und dann hat natürlich mit Nena 99 Luftballon niemand gerechnet und alle waren so und geil, aber dann hat sie auch gesagt, du lieber war textsicherer als wir, dessen Volkslied ja fast schon das ist von uns und fand ich witzig, diese Beobachtung, dass manche, glaube ich, da ja, vielleicht auch viel zu jung sind, um das zu kennen.
Aber die Mütter, also.
Die Mütter, ja.
Also 99 von uns,
ja, fand ich ganz witzig.
Ja, sehr lustig, richtig cool.
Ja.
Sehr, sehr gute Idee und nochmal so einen kleinen Twist reingebracht, damit es nicht wie alle anderen ist. Das finde ich irgendwie sehr clever.
Und das fand ich auch nochmal, also überhaupt sie zu sehen von Tour zu Tour und jetzt auch mit dieser Tour und auch mit diesem, also wie sie sich da entwickelt, weil da redet sie ja jetzt super viel mit dem Publikum. Das war ja eigentlich sonst gar
total
nicht ihr Ding.
Ja.
Und ist da viel auch an den Barrikaden und in dem Publikum ja fast schon drin. Und also das finde ich wirklich, die Entwicklung von Dua Lipa finde ich ganz fantastisch
toll. Ja,
und ganz
auch viel
spannend.
Spontaner und so. Ja, ist wirklich richtig toll. Finde ich auch richtig schön. Bin gespannt, was sie jetzt in München dann macht.
Ja, ich tippe auf Tokyo Hotel durch den Monsun.
Ah, sehr gut.
Das ist ein deutscher Hit, aber ja auch international. Schlägt auch in die Nena-Kerbe.
Oh, da kann ich gar nicht drüber tippen.
Das
glaube ich auch. Ja.
Und vielleicht ist Tokyo Hotel ja auch gerade in Deutschland.
Sehr gut.
Wäre auch witzig.
Sehr, 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 sehr gut.
Weil die könnten sich ja eigentlich auch schon mal über den Weg gelaufen sein, Bill und, und sie,
oder halt Helene Fischer Atemlos.
Ja,
finde ich jetzt auch immer
auch
noch, könnte
sein.
Auch noch passieren.
Ja,
aber sehr gut.
Ja, also einer von den beiden wird es ja wohl werden. Ja,
fantastisch.
Voll gut, dann sind wir doch noch hier positiv rausgekommen. Wir freuen uns und hoffen, dass wir uns nächste Woche dann wieder hören. Sorry für den Tag heute, Verspätung. Es ist das Leben.
Ja,
und
es
ansonsten, genau, werdet ihr benachrichtigt, wenn eine neue Folge kommt. Dann müsst ihr gar nicht immer durchstöbern und aktiv gucken, sondern das passiert dann einfach mit euch, wenn ihr uns folgt. Und das ist doch ganz gut, dann steht da folgst du. Weiterhin auch uns gerne folgen auf Instagram, Moderatorin Pia Rüther mit U-E-T-H-E-R, genau. Und natürlich auf den Podcast-Plattformen und Sternchen geben und kommentieren. Und dann lesen wir das auch wieder vor. Versprochen.
Ja.
Bis dann.
Tschüss.